Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. 20 Jahre nach dem Nagelbombenattentat in der Kölner Kolbstraße wird es dort an diesem Sonntag eine große Gedenkveranstaltung und ein Kulturfest geben. Wir sprechen gleich mit Thomas Laue, denn er hat sich einst als Dramaturg am Schauspiel Köln beispielhaft an die Aufarbeitung dieses Anschlags gemacht. Dann waren wir beim Berliner Bücherfest. Dort hat der PEN Berlin zu einer Diskussion geladen, Thema Antisemitismus im Kulturbetrieb. Dahinter steht ein Fragezeichen. Und wir sind gespannt, was der Film- und Opernregisseur Axel Ranisch aus dem Messeschlager Gisela macht. Seiner Wiederentdeckung des heiteren DDR-Musiktheaters. Das kennt er noch aus seiner Familie.
Wenn zum Beispiel Silvester war und meine Großeltern waren irgendwie schick gekleidet und dann gab es diesen großen Topf mit Bowle und da lagen die Erdbeeren, die in Cognac getränkt waren, drin und dann hat man da dran genippelt und alle hatten so frivole Witze auf der Zunge und im Fernsehen lief Kessel bunt, ist irgendwie so diese Stimmung. Diese Stimmung hat ganz viel mit Messeschlager Gisela zu tun. Mir macht das einfach solch einen Spaß. Ich finde die Musik, die geht mir so in die Knochen, in die Glieder und ich will immer tanzen und mitsingen. Und das ist irre, weil es gibt 19 musikalische Nummern in dieser Operette und alle sind Ohrwürmer.
Und einen gibt's später noch. Sie hören Fazit. An diesem Sonntag ist es 20 Jahre her, dass in der Kölner Kolbstraße, in dieser migrantisch geprägten Einkaufsstraße, eine Bombe explodiert ist, gefüllt mit Sprengstoff und hunderten Zimmermannsnägeln. 22 Menschen wurden damals schwer verletzt, 2 sind später an ihren Verletzungen gestorben. 7 Jahre sollte es dauern, bis sich der sogenannte nationalsozialistische Untergrund zu dem Nagelbombenattentat bekannte. 7 Jahre, in denen vor allem die Anwohnerinnen und Anwohner verdächtigt und beschuldigt wurden. Daran hat sich Ayfer Şentürk heute in unserem Programm erinnert. Ihre Familie hatte auf der Kolbstraße ein Reisebüro.
Mir wurde gesagt, ihr wisst, wer das ist. Ihr wart die Täter selber. Ihr seid selber schuld. Ihr müsst uns sagen, wer es war. Ihr müsst uns sagen, dass es einer von euch war. Das waren die Beschuldigungen, aber keine Fragen. Es wurde kein Protokoll gehalten oder eine Aufnahme gab es auch nicht.
Zu Unrecht unter Generalverdacht, das Ganze zu verarbeiten, das fiel den Betroffenen extrem schwer. Zum 10. Jahrestag des Attentats 2014 haben mehrere Initiativen gemeinsam mit der Stadt Köln ein großes Solidaritätsprojekt organisiert. Zu den Initiatoren gehörte auch das Schauspiel Köln mit seinem damaligen Dramaturgen Thomas Laue. Er entwickelte mit dem Regisseur Nuran David Kalis das Stück Die Lücke. Und dafür holte er nicht nur das Ensemble, sondern auch Anwohnerinnen und Anwohner der Kolbstraße auf die Bühne. Und Ayfer Şentürk, die ließ sich darauf ein.
Der damalige Dramaturg Thomas Laue, ich werde niemals aufhören, darüber zu reden. Er hat tatsächlich überredet, in diesem Stück mitzumachen. Und er war auch der Erste, der mir wirklich zugehört hat. Der aufmerksam sich dahin gesetzt hat und immer mehr gefragt hat und auch wirklich interessiert war, was da passiert ist, wie es mir ging, wie die Lage auf der Kolbstraße war. Er war der Erste, der mir intensiv zugehört hat. Und damit habe ich dann halt angenommen, wenn auch ein bisschen rumgezickt. Und mit dem Stück habe ich mich irgendwie selbst therapiert.
Auch heute Abend war das Stück Die Lücke wieder am Schauspiel Köln zu erleben. Und der gerade erwähnte damalige Dramaturg war auch wieder in der Vorstellung. Jetzt hat er Zeit für Fazit. Thomas Laue, guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Sie haben damals also die Initiative ergriffen, sind zu den Menschen in die Kolbstraße gegangen, raus aus Ihrem Theater. Wie haben Sie denn diese Zeit erlebt?
Nee, für uns war das damals eine besondere Situation, weil das Theater hier in Köln-Mülheim ja eigentlich gar nicht zu Hause war, sondern das Theater ist normalerweise in der Innenstadt in Köln. Dort wird aber, das ist eine ganz eigene Geschichte, das Theater jetzt seit inzwischen 11 Jahren saniert. Und wir sind dann in eine Interimspielstätte hier gegangen und die war direkt und ist immer noch direkt nebenan von der Kölner Kolbstraße. Und es gab dann die Frage, was machen wir denn hier eigentlich? Wir sind in der Tat gewarnt worden, das ist eine ganz merkwürdige Gegend. Kommen da überhaupt die Zuschauer hin? Macht das Sinn, das da zu machen? Aber es ist ein toller Ort gewesen, tolle Gelegenheit, hier ein Theater zu machen. Und wir haben dann gesagt, wenn da keiner kommt, gucken wir mal, wer eigentlich schon da ist, und haben uns dann mit der Kolbstraße beschäftigt. Der Regisseur Nuran David Kahles, mit dem ich damals schon länger an anderen Häusern zusammengearbeitet hatte, sagte, wir müssen unbedingt etwas über die Kolbstraße machen. Und dann haben wir angefangen zu recherchieren, wo wir hier eigentlich sind. Und dann wurde relativ schnell klar, das ist eine sehr besondere Straße mit einer sehr besonderen Geschichte. Und es macht gar keinen Sinn, wieder etwas über diese Straße zu machen, sondern wir müssen etwas mit der Straße machen, also ja, mit den Bewohnern, die dort leben.
20 Jahre jetzt danach wird das Stück noch immer gespielt. Zwischenzeitlich wurde es überarbeitet. Inwieweit zeigt das exemplarisch die Kraft, die Möglichkeiten von Theater in so einer Situation?
Ja, es ist in der Tat heute, glaube ich, die 205. Vorstellung ungefähr gewesen, wieder ausverkauft, weil dieses Stück sehr besonders ist, dass Leute wirklich ihre eigene Geschichte erzählen, gemeinsam mit Schauspielern. Das Theater hat hier vielleicht eine andere Kraft, als es in der Innenstadt hätte haben können, weil es hier eben Teil einer Nachbarschaft ist, die eine ziemlich gebeutelte Gegend war. Und wo das Wichtigste ist, dass hier Menschen sind, die bis ja vor 10 Jahren eigentlich nicht wirklich gehört wurden und die jetzt aber mit diesem Theaterstück ihre Geschichte erzählen können und dadurch auch wieder ein Stück in die Mitte der Gesellschaft zurückkommen, die sie eigentlich so ein bisschen rausgeschickt hatte. Und wir haben immer gesagt, das Theater ist in der Mitte der Stadt, und wenn das Theater jetzt hier ist, muss hier die Mitte der Stadt sein. Und so haben wir versucht, Mülheim als ein neues Zentrum von Köln zu begreifen und die Geschichte der Menschen und dieses Stadtteils hier zu erzählen im Theater.
Ayfer Şentürk hat stellvertretend für viele andere beklagt, dass es keine offizielle Entschuldigung für das Versagen der Polizei, der Behörden, ja auch Teilen der Gesellschaft gegeben hat. Heute nun hat Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst das nachgeholt und die Opfer des Nagelbombenattentats um Entschuldigung für die Fehler der Behörden gebeten. Er hat das im Kölner Stadtanzeiger und der türkischen Zeitung Hürriyet gemacht. Man müsse eingestehen, dass der Staat am Anspruch, Menschen zu schützen, gescheitert sei. Herr Lauer, hat so eine Entschuldigung 20 Jahre danach noch Gewicht?
Ja, das ist immer gut, wenn sich jemand entschuldigt. Ich glaube, das Entscheidende ist aber, wie man den Menschen hier auch im Alltag begegnet. Das ist, wie man sich daran das erinnert, was ihnen hier passiert ist. Denn es ist ja nicht nur so gewesen, dass die Menschen hier nicht geschützt wurden vor einer Nagelbombe, die hier explodiert ist. Sie haben es in der Anmoderation ja gesagt, sondern dass sie danach zu Tätern gemacht wurden, also Verdächtigen gemacht wurden. Das heißt, man spricht hier in der Kolbstraße eigentlich von 2 Anschlägen. Das eine ist die Nagelbombe des NSU und das andere sind die Ermittlungen der Behörden bis zum Aufliegen des Nagelbombenanschlags 2011, also 7 Jahre nach der Tat. Und das Fest, was jetzt morgen auch wieder stattfindet, soll auch daran erinnern, dass vieles von dem, was damals passiert ist, noch nicht vollständig aufgeklärt ist, dass auch bestimmte Dinge einfach nicht vorbei sind. Wir leben immer noch in Zeiten, in denen Menschen mit einem ausländischen Hintergrund und einem Migrationshintergrund teilweise fürchten müssen, angegriffen zu werden, vor Rassismus sich fürchten müssen. Es ist seitdem Hanau passiert, es ist Halle passiert. Und ich glaube, das ist wichtiger als jede Entschuldigung, dass die Stadtgesellschaft sich dieser Menschen erinnert und an das erinnert, was da passiert ist, und die richtigen Lehren daraus zieht.
Auch 20 Jahre nach dem Attentat ist das geplante Denkmal in der Kolbstraße noch immer nicht realisiert. Auch darum wird es morgen gehen bei der großen Gedenkveranstaltung plus Kulturfest. Warum steht dieses Denkmal nicht längst?
Ja, das ist eine lange Geschichte dieses Denkmals, und geht damit los, dass am Anfang die Menschen hier in der Straße gar nicht so sicher waren, ob sie überhaupt ein Denkmal wollen oder ein Mahnmal, müsste es ja eigentlich genauer heißen, weil sie sagen, warum soll es da etwas geben, das immer wieder uns erneut markiert und sagt, das sind die Opfer, die damals von dem NSU mit dem Anschlag betroffen waren und sie wollen nicht für immer die Straße des NSU-Anschlags sein. Dann hat es aber einen Entwurf gegeben von dem Künstler Ulf Arminde, der eine sehr kluge Installation sich ausgedacht hat. Das ist nämlich eigentlich nur die Bodenplatte nachempfunden, der Grundriss des Friseursalons, vor dem die Nagelbombe damals explodiert ist. Und man kann mit dem Handy auf dieser Bodenplatte herumgehen und sich sozusagen verschiedene Videos und Bilder abrufen, die sozusagen nur im virtuellen Raum erscheinen, sodass das Denkmal auch oder das Mahnmal auch gar nicht geschändet werden kann und ähnliches. Das hat die Kolbstraße toll gefunden, weil es auch etwas ist, wo immer wieder was Neues stattfinden kann, wo auch Gegenwart mitverarbeitet werden kann. Und es war der Straße aber sehr wichtig, dass das in der Nähe der Straße zu sehen ist und nicht irgendwo hinter dem Bahndamm, was es hier auch als Vorschlag gab. Und darüber hat es sehr viel Streit gegeben, weil das auf einem privaten Grundstück ist, das dann die Stadt wieder zurückgekauft hat, wo es jetzt aber wieder verschiedenes hin und her gibt. Und es ist ein bisschen ein unwürdiger Vorgang vor dem, was da eigentlich dieses Mahnmal an Bedeutung erlangen sollte.
Berlikti zusammenstehen ist das Motto des morgigen Tages in der Kolbstraße. Große Veranstaltung mit vielen beeindruckender Zahl von Künstlerinnen, Aktivistinnen, Bürgerschaft. Der Bundespräsident wird eine Rede halten. Sie selbst moderieren im Theater eine Diskussion zur Frage, wie bewegt man eine Stadt? Was ist Ihr Ziel bei diesem Gespräch?
Naja, wir sind die Letzten. Navid Kamani wird Teil unserer Veranstaltung sein, also dieses Gesprächs, und der Schauspielintendant Stefan Bachmann sowie die Vorsitzende IG Kolbstraße, Meral Schein. Und es wird ein bisschen vielleicht so ein Bilanzgespräch werden, was morgen da eigentlich passiert ist. Und es wird auch nochmal um die Frage gehen, was bedeutet eigentlich Nachbarschaft? Was bedeutet es eigentlich, wenn wir hier zusammen etwas erreichen, was ein Einzelner nicht erreichen kann? Dieses Fest ist ja mal entstanden aus dem Grund, dass die Stadtgesellschaft Solidarität zeigen wollte mit der Kolbstraße, mit den Betroffenen. Und diese Betroffenen sind ja einerseits die Menschen, die dort verletzt worden sind. Es ist aber auch die gesamte Straße, die wirklich ins Abseits gestellt worden ist. Und ich erinnere mich noch, als wir 2013, 14 hier angefangen haben und mal bei den Abonnenten hier eine Veranstaltung mal so gefragt haben, wer von ihnen hat Angst, in die Kolbstraße zu gehen, haben sich von 600 Leuten 450 gemeldet. So. Und weil man merkt, welche Folgen das hatte für eine eigentlich ganz normale, zwar türkisch geprägt, aber doch eigentlich sehr deutsche Straße in der Stadt das hatte. Und darum geht es bei diesem Fest, oder ging es 2014, hier wieder diese Straße zu öffnen, sie zurückzuholen in die Stadtgesellschaft, auch in das Bewusstsein. Das hat sich ein bisschen geändert. Jetzt kennen die Leute die Straße. Und morgen wird es dann aber nochmal sehr stark darum gehen, dass vor allen Dingen die Menschen, die hier leben und die von Rassismus betroffen sind, die von Terrorismus betroffen waren, nicht nur hier, sondern auch an anderen Orten in Deutschland ihre Geschichte erzählen können. Und ich bin sehr stolz darauf, dass das Theater da ein Motor sein konnte und offenbar immer noch ist.
20 Jahre Kolbstraße. Thomas Laue hat die Aufarbeitung des NSU-Nagelbombenattentats maßgeblich vorangebracht. Abgeschlossen ist die Geschichte aber noch längst nicht. Herzlichen Dank, Herr Laue, fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen. Schönen Abend.
Ebenso. Das Bücherfest auf dem Berliner Bebelplatz war eine von vielen Veranstaltungen, die sich an diesem Samstag neben den Großdemonstrationen gegen Rechtsextremismus positioniert hat. Unter anderem lud der PEN Berlin auf dem Bebelplatz zu einer Diskussion zur Frage, ob der Kulturbetrieb ein Antisemitismusproblem hat. Das wurde ja nach dem Documenta-Skandal und dem Berlinale-Eklat immer wieder aus Reihen der Politik geäußert. Aber stimmt das überhaupt, signalisiert hier ein Fragezeichen. Und wenn ja, helfen da Dekrete, Verbote oder eine Antidiskriminierungsklausel wirklich weiter? Letztere bereitet Berlins Kultursenator Joe Cialo ja derzeit vor. Neben ihm saßen auf dem Podium der Journalist Dennis Yücel als Sprecher des PEN Berlin und die Soziologin Theresa Koloma-Beck. Thomas Fitzel hat zugehört. Hallo, guten Abend.
Ja, hallo.
Sind die drei sich in der Diskussion näher gekommen?
Ja, nicht wirklich. Es war auch eine sehr kurze Diskussion. Es war wenig Zeit. Man konnte eigentlich nur Statements austauschen. Am Ende sagte Joe Giallo, wir sind uns wenigstens in einem einig, dass wir uns uneinig sind. Es war in einer Form auch eine Gespensterdebatte. Angeregt hatte der Penn die Diskussion bereits im Januar, als wirklich der Streit um die Antidiskriminierungsklausel tobte. Und aber kurz darauf auch Joe Giallo als Kultursenator damit krachend gescheitert ist. Momentan gibt es gar keine Antidiskriminierungsklausel. Und im Frühjahr hatte ja auch der Rechtswissenschaftler Christoph Möllers im Auftrag des BKM von Claudia Roth ein Rechtsgutachten abgegeben, wo er sagt, es ist zwar theoretisch denkbar, aber er hat so viele Einwände, dass man eigentlich sagen würde, auch wenn Joe Giallo immer wieder sagt, er sei jetzt gerade in Vorbereitung, in Zusammenarbeit mit dem regierenden Bürgermeister einer neuen rechtssicheren Klausel, muss man doch eher davon ausgehen, es wird wahrscheinlich gar nie dazu kommen.
Wie hat Giallo denn heute argumentiert?
Ja, Joe Giallo argumentiert eigentlich immer mit gleichen Argumentationsmustern. Er war vor kurzem auch gerade noch in dieser Woche auch mit dem Hamburger Kultursenator in einer Diskussion und bringt dann immer wieder das eine Argument.
Ich bin da relativ klar, dass ich sage, Antisemitismus ist nicht verhandelbar und wir sind hier in Deutschland verpflichtet, den Jüdinnen und Juden, die hier in Berlin leben, auf jeden Fall den Schutz zu gewährleisten, den wir ihnen aus der historischen Verantwortung auch gewährleisten müssen.
Da steht jetzt aber die Unterstellung dahinter, dass eben darüber gar kein Konsens herrsche. Aber natürlich gibt es den Konsens, Antisemitismus ist nicht verhandelbar und natürlich muss die körperliche Unversehrtheit von Juden und Israelis, im Übrigen wie von allen anderen Bürgern auch, in Berlin und woanders auch gewährleistet werden, aus dem einfachen Grund, das steht so im Grundgesetz und dafür gibt es auch Strafgesetze. Also man war erneut in dieser Endlosschleife gefangen, dieser Antisemitismusdefinition, wie sie der Bundestag beschlossen hatte. Und hier wandte eben heute die Soziologin Theresa Koloma-Beck ein, dass die Definition, die ja erarbeitet wurde, aus einem ganz anderen Kontext, das sollte sensibilisiert werden, hinter welchen Argumentationsstrukturen Antisemitismus sich verstecken kann. Und die sollten nicht als Regelwerk hinhalten, dass eben sich da immer Antisemitismus versteckt. Daher hält sie insgesamt gar nichts von solchen Regelungen.
Was jetzt die Frage nach den Möglichkeiten im Kulturbetrieb betrifft, würde ich meine Hoffnung sehr viel stärker in das Engagement der Kulturinstitutionen setzen, die ja an vielen Stellen einfach auch schon aufbauen können auf Erfahrungen mit Antidiskriminierungsprozessen, Erfahrungen mit Awareness-Prozessen, die in den letzten Jahren versucht haben zu lernen, in sehr diversen Konstellationen ihre Arbeit zu machen, Weltgeschichte, Weltpolitik zu reflektieren. Dahinein hätte ich sehr viel größere Hoffnung und würde mir auch wünschen, dass Ressourcen in die Unterstützung dieser Arbeit fließen würden, als einfach Bekenntnisse, die man qua Unterschrift ablegt.
Da wurde also nochmal jetzt sehr allgemein ja auf die Situation eingegangen. Aber eigentlich sollte es doch zugespitzt darum gehen, ob der Kulturbetrieb besondere Probleme mit Antisemitismus hat.
Da merkte man natürlich auch, es gibt eine unterschiedliche Vorstellung von Kultur überhaupt und von der Aufgabe von Kultur. Dennis Yücel zum Beispiel heute sagte, er findet es völlig unverhältnismäßig, dass wir hier einen politischen Konflikt im Bereich der Kultur austragen.
Aber das Problem ist, dass der Intendant der Augsburger Theaterfestspiele einen Aufruf zur Kritik an der Bundestagsresolution in Sachen BDS unterschrieben hat. Da finde ich, da stimmt etwas nicht, da stimmt eine Verhältnismäßigkeit nicht und das meinte ich mit Überspruchshandlung, weil es ist immer einfacher, auf symbolischem kulturellen Feld zu agieren. Aber das ist einfacher als da, wo es in die, ja, in den politischen, ökonomischen Grundlagen geht.
Und genau dazu hat sich eben vor kurzem auch der Hamburger Kultursenator Carsten Broster im Gespräch eben mit Joe Giallo geäußert, dass er eben sagte, wir erfüllen hier eigentlich eine Prophezeiung von Samuel Huntington, eben Clash of Cultures, dem Kampf der Kulturen, indem wir die ganzen Konflikte in die Kultur ohne Not hineinbringen und sie immer weiter dadurch auch eigentlich eskalieren. Für Joe Giallo ist aber ganz klar, Kultur ist eben nicht der Ort, der Möglichkeitsräume eröffnet, sondern der eben genau diese politischen Fragen erörtert und behandelt.
Die Kultur ist der Ort, an dem die Dinge, an dem die Fragen, aktuellen Fragen verhandelt werden, auch mit Blick auf eine Lösung der Zukunft. Aber, und da bin ich knallhart, das Steuergeld muss einfach auch, da muss klargezogen werden, dass das hart verdiente Geld keinen Demokratiefeinden zugutekommt. So einfach ist das manchmal.
Ja, ist es so einfach? Was bleibt von dieser Diskussion?
Ja, ich hätte mir mehr gewünscht, dass darüber diskutiert wird, welche destruktiven Energien eigentlich diese ganzen Diskussionen in der Kultur ausgelöst haben und weiter auslösen. Wir erleben es in vielen Formen. Ich hörte erst vor kurzem, dass auch die Diskussion die Juryarbeit in vielen Bereichen schwer macht, weil sich hier auch die ganzen Lager mittlerweile teilen. Wie stehst du dazu? Wo hast du unterschrieben? Das macht das Leben in der Kultur immer schwieriger und eskaliert immer weiter die Probleme.
Thomas Fitzel über die heutige Diskussion beim Bücherfest Berlin zum Thema Antisemitismus im Kulturbetrieb? Fragezeichen. Macht, Geschlecht und Identität, das sind die Themen, mit denen sich die Künstlerin Anne Imhof in ihren Performances intensiv auseinandersetzt. Schlagartig bekannt wurde sie 2017, da hat sie mit ihrem Faust-Projekt im Deutschen Pavillon auf der Biennale in Venedig den Goldenen Löwen gewonnen. London, Paris, Amsterdam haben Anne Imhof schon in Einzelausstellungen präsentiert. Inzwischen ist sie 46 und zeigt jetzt im Kunsthaus Bregenz mehr als je zuvor von sich selbst. In Videoarbeiten, aber auch Ölgemälden und Skulpturen. Wish You Were Gay ist das Motto der großen Ausstellung und Julie Metzdorf war dort.
Pretty and witty and gay fühlt sich Mariah aus der West Side Story und mit gay ist hier strahlend gemeint. Das Video, in dem diese Musik läuft, zeigt die Künstlerin Anne Imhof in Lederjacke und mit offenen, dunklen Haaren. Sie steht in einem engen Raum, der ganz in rotes Licht getaucht ist und schaut in die Kamera wie in einen Spiegel.
Das waren diese ersten DV-Kameras, so kleine Camcorder, die man kaufen konnte für wenig Geld. Und man konnte den Monitor umdrehen. Und so war das auch für mich so ein erster Moment von sich selbst filmen und performen für die Kamera und sich selbst dabei sehen zu können.
Mit strengem, fragendem Blick probiert sie unterschiedliche Kopfhaltungen, klebt einen Kaugummi an die Scheibe und beginnt auf einmal in Richtung Kamera zu boxen, auf ihr eigenes Spiegelbild zu.
Als ich mein Coming Out hatte und in dieser Phase von meinem Schaffen, war das auf jeden Fall ein sich selbst behaupten und den Blick auf sich selbst bestimmen zu können und die Nähe zur Kamera bestimmen zu können und die Art der Präsentation und der Erotik selbst bestimmen zu können.
Es ist ungewohnt, Anne Imhof persönlich in einem Video zu sehen, ließ sie bisher doch vornehmlich andere performen. Im Kunstbau Bregenz zeigt die 46-Jährige nun gleich mehrere unveröffentlichte Arbeiten aus ihren 20ern. Wir sehen sie mit einer Freundin in der Badewanne. Die beiden rauchen, hören alte Liebeslieder, scherzen herum, legen die nassen, langen Haare so um ihre Gesichter, dass sie einen ganz neuen Ausdruck bekommen. Ein anderes Video zeigt Anne Imhof in Lederjacke und Petticoat-Unterrock. Der Rock ist zu groß. Er rutscht ihr von den schmalen Hüften. Sie versucht es mit Hosenträgern. Die Selbstbehauptung einer jungen Frau. Ein Akt der Emanzipation.
Ja, sich behaupten wollen erstmal wahrscheinlich in dem Sinne. Es hat ja auch einen Grund, warum die Videos so lange liegen geblieben sind. Weil es dann natürlich auch eine Schamhaftigkeit gab, mit dem eigenen Körper umzugehen. Oder auch diese Selbstbehauptung, die auch oft in der Kritik gelesen wird als narzisstisches sich exponieren oder sich exhibitionieren.
Zu den bisher unbekannten Videos gesellen sich weitere Überraschungen. Zeichnungen, Bronzereliefs und Malerei. Techniken, die man von Anne Imhof bisher kaum kennt. Da ist eine Reihe großer, verpixelter Gemälde. Sie wirken wie verwischt. Gerade so erkennt man in den Farbspuren noch eine Figur, die sich eine Pistole an die Schläfe hält. Ebenso dramatisch eine Serie von Atompilzen. In den kräftigen Hell-Dunkel-Kontrasten meint man teuflische Gesichter zu erkennen, tiefliegende Augen und schiefe Münder. Das Motiv ist nicht gerade neu, aber Anne Imhof war es wichtig, das Thema gerade jetzt noch einmal zu setzen, in Zeiten einer von ihr als sehr real empfundenen atomaren Bedrohung.
Im Stockwerk drüber hält sich jemand die Knarre an den Kopf und die Explosionen sehen aus wie Gehirne. Und dann gibt es natürlich diesen Zusammenhang von Macht und Machtverhältnissen und Selbstbestimmung und dann aber auch Bestimmung über andere. Und ich glaube, diese Idee von der Willkür und von Gezieltheit, von Waffe und eine Ambivalenz, die sich daraus ergibt, die hat mich interessiert.
Ambivalenzen sind der rote Faden der Ausstellung. In jeder Etage muss man erst einmal eine Reihe von großen, stählernen Absperrgittern umschiffen. An anderer Stelle hat Anne Imhoff dafür unerwartete Verbindungen geschaffen. Im zweiten Stockwerk etwa sind die Deckenplatten abgehängt. Man fühlt sich wie unter einer Bühne. Aus der Ferne wummern die Bässe eines vermeintlich oben dröhnenden Konzerts. Im Stockwerk drüber steht man dann plötzlich selbst auf eben jener Bühne.
Oben sind Monitore aufgestellt, so als wären die Interpreten auf der Bühne, aber es gibt keine Interpreten, es gibt keine Instrumente und alles andere ist weggelassen.
Wie ein Geist fühlt man sich auf dieser Bühne mit Musik und Gesang, die man selbst gar nicht macht. Da fällt der Blick auf ein Video an der Wand. Es zeigt einen jungen Mann auf einem Bett. Auf die blanke Matratze ist der Umriss einer anderen Person gemalt. Der junge Mann streicht über diesen körperlosen Umriss, legt sich darauf, versucht es gar mit einer Herzmassage. Eindringlicher kann man körperliche Abwesenheit kaum darstellen. Wish You Were Gay ist Anne Imhoffs mit Abstand persönlichste und intimste Ausstellung. Die kühle und harte Ästhetik aus Stahlbarrieren und Boxhandschuhen, Motorrädern, Atompilzen, Heavy Metal und kämpfenden Zebras bildet den schützenden Rahmen für Werke voller Melancholie und Zerbrechlichkeit.
Die Künstlerin Anne Imhoff im Kunsthaus Bregenz bis zum 22. September.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat jetzt Christian Riedl.
Vor gut einem Jahr hat der österreichische Schriftsteller Robert Menasse im Aachener Dom eine Predigt mit dem Titel »Glaube an Europa« gehalten. Menasse sieht den Zustand der EU allerdings kritisch. Auf die Europawahl am Sonntag blicke er aber gelassen, sagte er im Deutschlandfunk.
Der Rechtsruck wird nicht morgen stattfinden. Der Rechtsruck hat längst stattgefunden. Das wird einfach in den nächsten 5 Jahren ein strukturelles Problem fortgesetzt, das schon die längste Zeit existiert, nämlich dass die Nationalisten versuchen, alles zu blockieren. Die Frage ist nur, wie sehr werden wir schön langsam begreifen, dass wir da Antworten drauf finden müssen.
Der österreichische Schriftsteller Robert Menasse. Der Maler Neo Rauch und der Dirigent Christian Thielemann haben in Dresden die sächsische Verfassungsmedaille erhalten. Rauch gehöre zu den wichtigsten zeitgenössischen Künstlern weltweit und sei dennoch seiner sächsischen Heimat stets eng verbunden geblieben, erklärte Landtagspräsident Rösler. Rauch gilt als bedeutendster Vertreter der sogenannten Neuen Leipziger Schule. Thielemann, der noch bis zum Sommer Chefdirigent der Sächsischen Staatskapelle Dresden ist und dann zur Staatsoper unter den Linden nach Berlin wechselt, sei ein Meister des Klangs und gehöre zu den bedeutendsten Dirigenten der Gegenwart, sagte Rösler. Mit der Verfassungsmedaille werden Frauen und Männer geehrt, die sich besonders um die freiheitlich-demokratische Entwicklung in Sachsen verdient gemacht haben. Christophe Deloire, der langjährige Generalsekretär der Organisation Reporter ohne Grenzen, ist tot. Er starb heute im Alter von 53 Jahren nach einer Krebserkrankung, wie die Organisation mitteilte. Deloire hatte den Posten des Generalsekretärs der Organisation seit 2012 inne. Er sei ein unermüdlicher Verteidiger der Freiheit, Unabhängigkeit und Pluralität der Presse auf jedem Kontinent gewesen, würdigte Reporter ohne Grenzen den Verstorbenen. Frankreichs Präsident Macron schrieb auf X, Deloire habe den Journalismus im Herzen getragen und ohne Pause für Informationsfreiheit und die demokratische Debatte gekämpft. Papst Franziskus empfängt in der kommenden Woche mehr als 100 internationale Künstlerinnen und Künstler aus dem Bereich Humor. Laut Vatikan stammen sie aus 16 Ländern, vor allem Europas, aber auch aus Südamerika, den USA und Osttimor, wie der Vatikan heute ankündigte. Für die Veranstaltung haben demnach aus den USA unter anderem die Schauspielerin Whoopi Goldberg und Moderator Jimmy Fallon zugesagt. Aus Deutschland werden Meltem Kaptan, Annette Frier und Michael Mittermeier erwartet. Italien ist mit über 60 Künstlern vertreten. Ziel des Treffens zwischen dem Papst und den Komikern sei es, die Schönheit der menschlichen Vielfalt zu feiern und eine Botschaft des Friedens, der Liebe und der Solidarität zu verbreiten.
Die Komische Oper in Berlin hat zum Saisonabschluss wegen der Renovierung des Hauses wieder das große Spiegelzelt ans Rote Rathaus gestellt und heute Abend hatte darin Messeschlager Gisela Premiere, ein Bühnenhit aus dem Jahr 1960 und der steht beispielhaft für das heitere Musiktheater der DDR. Wir haben schon an verschiedenen Stellen im Programm darüber gesprochen, unter anderem mit dem zuständigen Film- und Opernregisseur Axel Ranisch.
Ich glaube, im Westen hat man das Unterhaltungsmusiktheater genannt oder irgendwie sowas in dem Dreh. Im Osten dann halt heiteres Musiktheater. Es wurde unfassbar viel komponiert. Es gab über 200 Uraufführungen in dieser Zeit an neuen Werken, die entstanden sind. Schlicht und ergreifend, weil man ganz viele tolle Theater hatte und die ja auch bespielen musste und weil man sich das Zeug aus dem Westen und aus Amerika gar nicht leisten konnte. Also die Lizenzen waren einfach so teuer. Wenn man es mal gekriegt hat, ein Hello Dolly oder Fiddler on the Roof hat es ja auch gegeben. Aber das war so sauteuer.
Von Gerd Natschinskis Messeschlager Gisela gibt's drei Versionen und Axel Ranisch hat sich aus allen wohl das Beste rausgepickt für seine Wiederentdeckung dieses Unterhaltungsklassikers, der eben unmittelbar vor dem Mauerbau im Osten entstanden ist. Die Geschichte führt ins Modeatelier VEB Berliner Schick. Das würde gerne auf der bevorstehenden Modemesse in Leipzig groß rauskommen.
Strasbourg, bonjour. How do you do in Leipzig auf der Messe? Hier findest Freunde, du im Nu. Gehst du am Abend aus und zum Abschied ruft dir jeder zu. Grüß von mir zu Haus. Die Welt gibt sich ein Rendezvous in Leipzig auf der Messe. Und da gehörst auch du dazu. Auch du dazu, auch du. In Leipzig auf der Messe gibt sich die Welt ein Rendezvous.
Ja, der VEB Schick kommt in Leipzig groß raus, allerdings nicht mit einem Entwurf von der Betriebsleitung, sondern einem von Mitarbeiterin Gisela. Messeschlager Gisela, heute Abend war die Premiere im Spiegelzelt am Roten Rathaus. Und für Fazit kommt André Mumot direkt von dort. Hallo.
Hallo.
Ja, wie sieht denn der Entwurf von Gisela aus und überhaupt ist der Abend eine Augenweide?
Naja, der Entwurf ist eigentlich ein sehr schlichtes, schönes, rotes Kleid, mehr nicht. Aber der Gegenentwurf, der nämlich von der Leitung gekommen war, gegen den dieses Kleid antreten muss, ist eine Melone, eine zu tragende Melone. Und die ist wirklich eine Peinlichkeit und das sorgt eigentlich auch dann am Schluss für die größten Lacher. Es ist eine Augenweide insofern, als dass die Kostüme von Alfred Meyerhofer eine große Rolle natürlich spielen an diesem Abend. Da gibt es auch eine kleine Modenschau mit so futuristisch-sozialistischen Kostümen der 50er Jahre. Das ist sehr schön anzusehen. Insgesamt ist der Bühnenraum in diesem Spiegelzelt allerdings sehr schlicht. Das ist eigentlich nur so ein weißes Rondell in der Mitte. Das Publikum sitzt im Halbrund darum herum. Und da werden vor allen Dingen eben diese Kostüme vorgeführt und es wird gespielt und gesungen. An Bühnenbild ist da ansonsten nicht sehr viel zu sehen.
Naja, gut, aber so ein Spiegelzelt hat ja sowieso seine eigene Atmosphäre.
Das stimmt, es ist eine großartige Atmosphäre und ich glaube, das gefällt dem Publikum insgesamt auch sehr gut, da zu sitzen.
Ist das denn inhaltlich jetzt eher ein nostalgischer, vielleicht sogar ostalgischer Abend oder funktioniert das 35 Jahre nach dem Mauerfall auch im Hier und Jetzt möglicherweise für ein Publikum, das die DDR gar nicht mehr erlebt hat?
Ich glaube, das ist zumindest der Ansatz der Komischen Oper und auch des Regisseurs Axel Ranisch zu sagen, das ist ein vergessenes Stück für sehr viele Menschen, gibt es da gar keinen Bezug mehr, die kennen das nicht und wir können das zeigen, wir können das aufführen, nicht als Ostalgie in dem Sinne, dass da jetzt irgendwie die DDR verkitscht würde an sich, sondern in dem Sinne, dass man sagt, da gab es eine Unterhaltungskunst, die mit Werf und auch mit einer tollen musikalischen Intensität fürs Publikum gemacht wurde. Gerd Natschinski ist der große Komponist dieser Form in der DDR gewesen. Und diese Musik zumindest funktioniert heute einfach auch noch auf ihre ganz eigene Weise. Sie ist sehr schmissig. Das ist so eine Mischung aus Operettenmusik und Schlagermusik der 50er Jahre, so wie wir es auch in Westdeutschland zum Teil kannten. Und das hat eine Mitsummbarkeit. Das sind Ohrwürmer, die einem nicht mehr aus dem Kopf gehen. Auch der Name Gisela wird einem nach diesem Abend wirklich lange nicht mehr aus dem Kopf gehen. Er wird sehr oft angesungen.
Das braucht ein vielfältiges Ensemble. Ensemble und das ist es wohl auch. Also das sind Menschen, die haben Erfahrung mit Operette und mit Musical, Schauspiel und Revue. Finden die einen gemeinsamen Sound?
Nicht unbedingt, das müssen sie aber auch gar nicht. Da sind dann eben die Stimmen der Operette zu hören, da sind aber auch die Stimmen der Kleinkunst und des Musicals da, die stehen nebeneinander. Das funktioniert sehr gut. Das Einzige, was ich sozusagen insgesamt kritisch an den Abend herantragen möchte, ist doch, dass ich finde, dass das Stück an sich natürlich aus seiner Zeit heraus ein bisschen bieder daherkommt. Da geht es zwar um gleichberechtigte Frauen und das wird auch zum Beispiel mit Nachdruck vertreten, aber der Humor und die Situationen, die da geschildert werden, sind eben eher bieder. Und das hat mir bei der Inszenierung von Axel Ranisch doch ein bisschen gefehlt. Ich finde, man hätte da ein bisschen mit Schärfe rangehen können.
Da könnte man sich ja drüber lustig machen.
Es ist ironisch, ein klein wenig ironisch, aber eine wirkliche Schärfe im Umgang mit diesem Stoff ist da wirklich nicht zu spüren. Der Abend badet eigentlich so ein bisschen in der eigenen Harmlosigkeit, kuschelt sich da ein. Ich finde jetzt nicht, dass es wahnsinnig DDR-kritisch sein muss. Gibt es aber auch so in ganz kleinen Ansätzen. Am Schluss gibt es so einen ganz kurzen Moment, wo einer der Darsteller sagt, bald wird hier eine Mauer gebaut, bald geht das hier alles nicht mehr, bald ist sowas, wie wir das hier gerade aufführen, in dem Sinne gar nicht mehr möglich. Aber das besonders Erfreuliche ist, das war aber übrigens schon bei der Uraufführung so, dass eine Figur eigentlich besonders heraussticht und das ist die, die ständig in den Westen geht, die sich für westliche Mode und auch für westliche Kinofilme interessiert ist. Das ist die Sekretärin Margarita Kulicke, gespielt an diesem Abend ganz hinreißend von Maria Dané Bantzen, die das auch wunderbar singt und die da einen frivolen Witz und eine wirkliche Lebendigkeit reinbringt, auch in diesen manchmal etwas harmlosen Reigen der Frage, wer hat denn nun dieses Kleid zu entwickeln und wer nicht. Das ist eine Figur, die zeigt, da ist wirklich Pep drin und das liegt aber auch ganz stark an der Darstellerin. Die ist gefeiert worden und ich glaube, die war für uns heute Abend alle das Highlight dieser Inszenierung.
Im Messeschlager Gisela könnte ja vielleicht dann für die komische Oper auch zum Kassenschlager werden. Gespielt wird das Stück bis zum 7. Juli und ich habe mal geguckt, ist schon ganz schön gut gebucht. André Mumot, schönen Abend noch.
Danke.
Fazit, Kultur vom Tage. Gerade ist am Hamburger Thalia-Theater der letzte Marathontag des Körperstudios Junge Regie zu Ende gegangen. Hier werden Arbeiten gezeigt, die an den 12 Ausbildungsstätten im deutschsprachigen Raum entstanden sind. Morgen folgt dann nach einer letzten Aufführung die öffentliche Jury-Diskussion, übrigens auch im Livestream ab 17.30 Uhr. Es winken 10.000 Euro für ein Regieteam, das damit seine nächste Arbeit finanzieren könnte. Der Publikumspreis, der ist undotiert, aber für die jungen TheatermacherInnen natürlich von besonderem Wert. Diesmal feiert das Hamburger Festival seine 20. Ausgabe. Und ja, unser Theaterkritiker Michael Lages ist von Anfang an dabei.
Auch ohne, dass sich das Treffen junger Regietalente je auf eine Quotierung eingelassen hätte, wird es mittlerweile von Regisseurinnen dominiert. Was kein Wunder ist, nach 2 Jahrzehnten, in denen immer mehr junge Frauen den eigenen Weg hin zur Regie im Theater genommen haben. Und darüber hinaus auch in die Regieausbildung. Etwa Lisa Nielebock, die eine der ganz frühen Preisträgerinnen war und jetzt für die Folkwang Hochschule in Essen und Bochum auf einem der Gesprächspodien zur Eröffnung vom Jubiläumsstudio sitzt. Auf einem anderen suchen 3 weitere im Körperstudio Ausgezeichnete nach Definitionen dafür, was Regie im Theater heute kann, will und soll. Julia Wissert, Intendantin am Schauspiel in Dortmund, Roger von Tobel, der seit 3 Jahren die Schauspielsparte in Bern leitet, und Anne Lenk, die als leitende Regisseurin mit der noch hannoverschen Intendantin Sonja Anders im Sommer nächsten Jahres das Thalia-Theater in Hamburg übernimmt. Wer also fragt nach dem Erfolg der Idee, die am Beginn der Zusammenarbeit vom Thalia-Theater mit der Hochschule für Musik und Theater und der Stiftung des prägenden hanseatischen Mäzens Kurt A. Körber stand, der bekommt schnelle und gute Antworten. Auch der Deutsche Bühnenverein trägt das Festival ja mit, dessen Präsident und Hamburger Kultursenator Carsten Broster bat die Studierenden so vieler Hochschulen inständig, sich nicht einreden zu lassen, dass alles immer nur schlimmer werde und das Theater womöglich irgendwann überflüssig.
Das Theater führt uns wortwörtlich vor Augen, dass die Welt anders sein könnte, als sie ist und dass wir es in der Tat haben, sie zu verändern. Und ich glaube, dass die Möglichkeit dieser Veränderung tatsächlich genau das Positive ist, was wir erreichen können, selber zu experimentieren, Neues zu schaffen, weiterzuentwickeln. Das ist das, was dieses Format auszeichnet.
Hip und modisch darf es aber auch sein. Vom Wiener Max-Reinhardt-Seminar kam zur Eröffnung prompt ein Stück, dessen Text mithilfe künstlicher Schreibintelligenz entstand. KI und Abel erzählt dann aber doch eher von der Manipulation, die möglich wird mit der neuesten Technologie. Klassisches Theatermaterial blieb auch diesmal wieder sehr rar. Und wenn dann doch mal, wie bei der Produktion der Akademie für Darstellende Kunst in Baden-Württemberg, die Orestie auftaucht, dann nur um darauf hinzuweisen, dass alle Opfer der antiken Fabel Frauen sind. Nicht immer allerdings kamen die markanten Geschichten von und mit und über Frauen derart brachial daher. An der Berliner Hochschule Ernst Busch etwa entstand eine kompakte Fassung des Orlando-Romans von Virginia Woolf, in dessen Zentrum ja auch der Wechsel der Geschlechter steht.
Als ich noch ein Mann war, da verschmähte er mein Werk. Gab mich sogar der Lächerlichkeit preis. Ja, man sieht sich immer zweimal im Leben, aber jetzt, wo ich eine Frau bin, da küsst er mir die Füße, behandelt mich wie eine Verbündete.
Vom Mozarteum in Salzburg reiste eine sehr ambitionierte Fassung der Penelope von Leonora Carrington an, von der Hochschule in Frankfurt eine längst nicht so herausfordernde, dafür aber sehr anrührende Recherche unter alternden Frauen im Stil früher Arbeiten von Rimini-Protokoll. Die eigene Geschichte erzählen, vor allem als Frau. Das ist zum zentralen Motiv dieser Festivalausgabe geworden. Natürlich auch in der Wiederbegegnung mit Psychose 448, dem zutiefst beunruhigenden letzten Stück von Sarah Kane, die sich bald darauf das Leben nahm.
Bringen wir es hinter uns. Lass uns die Medikamente nehmen. Wir machen chemische Lobotomie, schalten die höheren Hirnfunktionen ab. Vielleicht bist du dann verdammt nochmal etwas besser imstande zu leben. Bringen wir es hinter uns.
Diese herausragende Inszenierung kam aus Zürich. Von ihr wird in der Jury-Debatte morgen bestimmt wieder die Rede sein. Und von der Aufführung mit dem rätselhaftesten Titel »I'm thinking of ending things« nach dem Roman von Ian Reid. Eine junge Frau fährt dann mit dem Freund aufs Land zu dessen Eltern und ahnt schon, dass dort alles enden wird.
Du kannst sagen, was du willst. Einen Gedanken kannst du nicht fälschen. Vielleicht stand das Ende von Anfang an fest.
Sophie Glaser hat diese mitreißende Albtraum- und Familienfantasie zwar für die Hamburger Theaterakademie kreiert, aber tatsächlich schon unter realen Stadttheaterbedingungen zeigen können am Theater in Magdeburg. Und das ist vielleicht die wichtigste Neuerung zum Jubiläum, so wie die Projektausbildungen aus Gießen oder Hildesheim ohnehin immer mit freien Produktionshäusern und Spielstätten kooperieren, so sollten sich Stadt- und Staatstheater rechtzeitiger kümmern um die jungen Talente aus den Hochschulen. Die können das nämlich schon.
Michael Lages über die 20. Ausgabe des Körperstudios Junge Regie. Die morgige Jurydiskussion wird also ab 17.30 Uhr im Livestream übertragen auf den Seiten des Thalia Theaters und des Körperstudios. Viel Lesestoff hatte Klaus Pokatzki heute die gesammelten Feuilletons dieser Woche nochmal neu gewichtet.
Alles Schlimme, Dumme, Ungeschickte, Gedankenlose, emotional Unbeherrschte, mit dem man es den lieben langen Tag so zu tun bekommen kann. Das wurde uns in der Süddeutschen Zeitung beschrieben. Personalengpässe in den Krankenhäusern und im Gastgewerbe, endlose LKW-Schlangen an den Grenzübergängen. Zählte Edward Docks als alltägliche Folgen des Brexit auf, des Austritts seines Vereinigten Königreiches aus der Europäischen Union, beschlossen durch ein Referendum am 23. Juni 2016. Jeder, der einigermaßen optimistisch, intelligent, jung oder zumindest an der Zukunft interessiert ist, hält den Brexit für ein vollkommen sinnloses Desaster, meinte der in London lebende Schriftsteller und gab die Ergebnisse von Meinungsumfragen wieder. Fast 70% der 18- bis 24-Jährigen in Großbritannien glauben, dass es ein Fehler war, die EU zu verlassen. Und 66% der 25- bis 49-Jährigen halten das rückblickend für eine grauenhafte Idee. Dann hoffen wir auf den nächsten Artikel von Edward Dox in der Süddeutschen, in dem er beschreibt, dass es endlich eine Volksinitiative geben wird, die ein neues Referendum durchsetzt, mit dem sein Land wieder der Europäischen Union beitreten wird. Jahrzehntelang waren die Deutschen die beliebtesten Opfer englischen Spotts, erinnerte uns die Neue Zürcher Zeitung. Die Zeiten, schrieb Marion Löndorff, sind vorbei. Und das schilderte die London-Korrespondentin aufs Angenehmste für uns Deutsche. Eine Zeit lang schaute man aus Frustration über die eigene wirtschaftliche Lage hin und wieder nach Deutschland, um sich inspirieren zu lassen. Und die Vorstellung von Deutschland als modernem Staat ist heute verbreiteter als die überlieferten Karikaturen. Die britische Kulturszene beobachtete das Land schon lange mit gespanntem Interesse, speziell was die bildende Kunst betrifft. Britain, come back to Europe. Am kommenden Sonntag sind Europawahlen, stand in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Wie sie der Tendenz nach ausgehen, scheint schon klar. Europa wird nach rechts rücken, schrieben Jürgen Kaube und Simon Strauß. Sie reisten nach Frankfurt an der Oder und sprachen mit Schülerinnen und Schülern des Karl-Liebknecht-Gymnasiums. Schließlich hat der Bundestag auf Initiative der Ampelkoalition im November 2022 das Wahlalter für die Europawahl von 18 auf 16 Jahren herabgesetzt. Und da gibt es unter den Jungen, die das erste Mal zur Wahlurne schreiten dürfen, heftige Diskussionen über Klimaschutz und Migrationspolitik etwa. Das schönste Zitat in dem Artikel: Die Wahlstimme ist in einer Demokratie die wichtigste Ressource, so ein Schüler. Wer nicht wählt, muss damit rechnen, dass er eventuell nie wieder wählen kann. Der Deutsche Lehrerverband sieht die Absenkung des Wahlalters auf 16 bei der Europawahl skeptisch. Ein großer Teil der Jugendlichen interessiert sich eben nicht die Bohne für Politik mit ihren vielen Facetten, zitierte ihn die Frankfurter Allgemeine. Das war nicht unser Eindruck, meinten Jürgen Kaube und Simon Strauß nach ihrem Besuch im Gymnasium in Frankfurt an der Oder. Wenn man Umfragen glaubt, sind die jungen Menschen heute sehr verunsichert, was ihre Zukunftsaussichten angeht, hieß es in der Tageszeitung Taz. Sie leben in einer Zeit, wo auch medial dauernd Krisen und Kriege auf sie einprasseln. Sei es der Ukraine-Krieg, die Corona-Pandemie, Bürgerkriege, die Fluchtbewegungen auslösen, erklärte Rolf Frankenberger, der Leiter des neuen Instituts für Rechtsextremismusforschung an der Universität Tübingen. Die AfD macht ihre Social-Media-Arbeit sehr professionell, meinte der Politikwissenschaftler im Interview. Die Leute, die im Hintergrund Kampagnen steuern und entwickeln, haben sehr früh erkannt, welches Potenzial soziale Medien haben. Andere Parteien haben das offenbar lange nicht ernst genug genommen und wenig Wert darauf gelegt, in diese Formate überhaupt einzusteigen. Im Umfeld der AfD, der neuen Rechten und der identitären Bewegung gibt es eine enorm hohe Medienkompetenz und gezielte Schulungen, wie man diese Medien nutzt. Und daraus sollten vielleicht auch mal jene Parteien ihre medialen Konsequenzen ziehen, die sich diesem hier verpflichtet fühlen. Vor 75 Jahren hat Deutschland die Würde des Menschen an den Anfang seines Grundgesetzes gestellt, als einen Wert und als einen Auftrag. So erinnerte die Wochenzeitung Die Zeit noch einmal an den besonders bedeutenden Geburtstag am 23. Mai, an unsere Verfassung und ihren allerersten Artikel, die unantastbare Würde des Menschen zu schützen, als eine Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Im Grunde vergeht sich jeder an der Menschenwürde, der einen anderen quält, ihm Nahrung und Schutz verwehrt oder einen Mord begeht, schrieb der Literat und Orientalist Navid Kermani. Ja, allein schon, dass jemand ausschließlich als Angehöriger eines Kollektivs, als Jude, als Araber, als Farbiger, als Migrant gesehen wird, negiert dessen Individualität. Deshalb ist Rassismus, sind Antisemitismus, Christen, Islam, Schwulenfeindlichkeit, nicht Feindschaft gegen diese oder jene. Rassismus ist Menschenfeindlichkeit. Und daran denken hoffentlich alle, die nun zur Wahlurne gehen.
Klaus Pokatzki mit der Kulturpresseschau, dem Wochenrückblick. Das Tolle an unserer Sendung ist ja, es gibt sie jeden Abend live im Radio und natürlich als Podcast, aber morgen Abend ausnahmsweise mal nicht. Wir machen Platz für eine große Sondersendung zur Europawahl. Die beginnt kurz vor den ersten Hochrechnungen um 17.50 Uhr und geht dann bis Mitternacht. Ich bin Britta Bürger und wünsche auch eine gute Wahl.